Dem Geld auf der Spur. Die Money Profiler. Herzlich willkommen bei den Money Profilern. Mein Name ist Daniel Butcher.
Und ich bin Eske Bockelmann. Wir sind hinter dem Geld her, weiterhin nicht deshalb, weil wir es haben wollen, sondern weil wir seiner habhaft werden wollen und deshalb in Sachen Geld ermitteln.
Wenn Geld die Welt regiert, wollen wir schon wissen, was uns da regiert. Und heute beschäftigen wir uns mit der Regentschaft der Geldschöpfung über uns.
Geldschöpfung, damit haben wir uns schon befasst. Und zwar auch gar nicht so wenig ausführlich. Trotzdem, heute wollen wir damit eigentlich eine ganze Staffel eröffnen. Wir wollen eine ganze Staffel diesem Thema nochmal widmen. Warum? Weil es einfach das zentrale Thema natürlich beim Geld ist. Wie wird Geld überhaupt zu Geld? Und vor allem, wie wird es zu mehr Geld?
Das ist die Frage aller Fragen. Und in der Tat ist es diese Doppeltfrage. Wie wird es zu mehr? Wie wird es überhaupt zu Geld? Wir haben in unserer allerersten Folge schon mal uns ein wenig damit beschäftigt, mit dem, was Geldschöpfung ist. Da kamen auch viele Fragen. Heute werden wir ganz, ganz viele beantworten.
Und zwar jetzt eben wirklich im Bewusstsein dessen, dass wir die entscheidenden Bestimmungen des Geldes bereits besprochen haben. Wir haben die bereits gewonnen. Die erste Bestimmung des Geldes, reines Tauschmittel zu sein. Also Tauschmittel gegen Ware. Aber eben nichts als sonst, dieses Tauschmittel, insofern reines Tauschmittel. Und als dieses Tauschmittel ist es ein Quantum an Kaufkraft und ein solches Quantum Kaufkraft nennt sich eben auch Wert. Insofern ist Geld Wert und zu dieser Kaufkraft kann es nur kommen, wenn Geld entsprechend mehr wird. Also wenn es der Kapitalfunktion gehorcht und insofern selbst bereits Kapital ist.
Das war unsere dritte Staffel gewesen. Geld ist Kapital. Kapital ist der Imperativ an uns alle, aus Geld mehr Geld machen zu müssen, weil wir brauchen Geld als Gewinn, um uns versorgen zu können. Ihr könnt euch heute freuen, dass wir uns mit der Geldschöpfung nochmal intensiver beschäftigen, diese neue Staffel eröffnen. Ihr könnt euch auch darüber freuen, dass ihr nochmal die Klärung bekommt, warum Geld Schöpfung Kredit ist. Wir gehen wunderbar entlang dieser drei Geldbestimmungen, wie die du gerade nochmal dargelegt hast. Und ihr werdet sehen, warum Geldschöpfung nicht allein die Bereitstellung von mehr Geld ist, sondern immer auch schon Gewinn. Und wenn du magst, mein lieber Eske, beginnen wir doch gleich mit Teil 1. Bei dem wir jetzt gerade eben noch die Überschrift geändert haben. Zuerst hieß es Gewinn durch Tausch, dann hieß es Gewinn trotz Tausch und jetzt heißt das Kapitel Wie ist Gewinn trotz Tausch möglich?
Gewinne mit dem reinen Tauschmittel. Wie kommt man zu Geld? Wie macht man Geld? Wie kommt man zu Geldgewinn? Das ist natürlich eine Frage, vor der jeder Unternehmer steht. Und da lässt sich natürlich absehen, was die Möglichkeiten sind. Man kann mehr verkaufen, wenn man also seine Gewinne steigern will. Mehr verkaufen als bisher. Man kann häufiger dazu kommen, etwas zu verkaufen. Auch mehr Käufe würden ja es verlangen, dass man eben innerhalb einer bestimmten Zeit mehr verkauft. Und insofern steckt das häufigere Anverkauf darin schon drin.
Genau, oder eben man kann sagen, wir machen das klassische eine Preissteigerung, einen Preisaufschlag. Ja? Ich erhöhe die Preise. Auch dadurch könnte man Gewinne ermöglichen. Klingt ganz leicht, wird auch immer wieder praktiziert. Alle drei Sachen sind immer wieder auch erfolgreich, nur gibt es da ein Problem.
Ja, eins haben wir noch vergessen natürlich, kommt auch zu Gewinn dadurch, dass man seine Kosten senkt. Also nicht nur die Einnahmen steigert durch hochgesetzten Preis, sondern eben auch die Ausgaben senkt durch geringere Kosten, die man halt, was weiß ich, durch welchen Druck nach unten erreicht. Aber tatsächlich, jetzt Muss uns klar sein, da geht es immer zu mit dem reinen Tauschmittel. Und das reine Tauschmittel heißt ja, außerdem, dass es eben rein ist und nicht sonst als Tauschmittel, dass es das eine Tauschmittel ist, mit dem die ganze Gesellschaft eben sich versorgt, umgehen muss. Und zwar eben, auf das die ganze Gesellschaft angewiesen ist. Das eine Tauschmittel, in dem sich das alles berechnet. Folglich auch, wenn ich Geld einnehme, nehme ich es unbedingt notwendig immer nur von jemand anderem ein, der mich damit bezahlt, der dieses Geld bezahlt, der also dasselbe Geld, was bei mir Einnahmen bedeutet, als Ausgabe hat. Und so, man kann rechnen, wie man will, ergibt die Tatsache, dass es Geld ist, womit man umgeht, worin die Einnahmen bemessen werden und eben die Ausgaben. Es ergibt sich immer, dass Einnahmen und Ausgaben sich zu null ausgleichen. Genau. Es gibt nur Einnahmen, die auch einer Ausgabe entsprechen.
Und das mag ja vereinzelt gelingen, so nach Hans im Glück, dass man jemanden mehr abbringt. Ja? Aber aufs Ganze gesehen geht das nicht. Und wir haben uns ja da intensiv beschäftigt, dann auch in der letzten Staffel ja damit, dass eben, wenn wir die Ebenen einfach wechseln, ja, wenn wir die Zeit überspringen oder wenn wir vom Einzelnen nicht aufs Allgemeine schließen und so weiter und so fort, sind das immer wieder scheinbare Gewinnmöglichkeiten. Aber Geld als reines Tauschmittel bildet einfach nichts anderes nach als sogenannte Wirtschaftskreisläufe. Und Wirtschaftskreisläufe heißt ja immer, dass zu jedem Zeitpunkt der eine Geld kriegt, der andere Ware. Und dass sich das immer und zu jedem Zeitpunkt alles auf Kostenebene ausgleicht. Kosten des einen sind Einnahmen des anderen, genau wie du es gerade gesagt hast, Eske. Insofern ist ja die erste Frage in der Tat, wie kann es denn überhaupt zu Gewinne kommen? Wie kann es Gewinne ergeben? Wie kann es mehr werden, wenn nur getauscht wird?
Warum muss es zu Gewinnen kommen? Weil ein solcher Ausgleich zu Null, der sich immer rechnerisch ergibt, ja niemanden in die Lage versetzen würde, mit einer Menge Geld, die darüber hinausgeht, jetzt wieder etwas zu kaufen, also sich damit zu versorgen. Wir können natürlich uns vorstellen, klar, ungerechte Verteilung, der eine nimmt halt mehr ein und der andere muss halt mehr ausgeben, der verliert eben Geld und der andere hat den Geldgewinn. Und so kann also derjenige, der mehr Gewinn gemacht hat, auf Kosten eines anderen dann tatsächlich ja über Geld verfügen, mit dem dass er dann ausgeben kann. Trotzdem, das mit diesem reinen Tauschmittel Geld muss ja für die ganze Gesellschaft, für die gesamte Gesellschaft funktionieren. Und insofern hilft es nicht zu sagen, ja, die einen, die haben dann da mehr Geld und die anderen eben nicht. Nein, das muss insgesamt muss es mehr werden. Und da geht dann eben dieses Nullsummenspiel eben nicht auf, obwohl es so schön zu Null aufgeht, sondern muss es die Möglichkeit geben, zu mehr Geld zu kommen. Und das heißt, Geld muss mehr bereitgestellt werden, jeweils wieder, als in diesem Tauschzusammenhang, in diesem Tauschkreislauf bisher eingespeist ist. Es braucht Geld.
Genau. Und wir konzentrieren uns jetzt erstmal nur auf einen Punkt, auf die Menge. Ja, also na klar, kommt doch immer sowas wie, es kann häufiger umlaufen, man kann in der Zeit vorausgehen, indem man stundet, bla bla, haben wir alles durchgespielt. Wir müssen konsequent mal bei einer Betrachtung bleiben, und zwar jetzt bei der Betrachtung der Geldmenge. Wir haben also folgende Herausforderung in Geldgesellschaften, in kapitalistischen Gesellschaften, dass nur durch Tauschgeld Geld ist. Ja, nur wenn Menschen Geld anerkennen als Tauschmittel, davon ausgehen, dass auch in der Zukunft sie wieder dieses Tauschmittel werden gegen Ware einsetzen können. Nur deswegen gibt es Geld und zugleich muss es außerhalb des Tausches mehr werden. Das ist die ganz große Aufgabe, die es jetzt geht. Und die Lösung ist immer die gleiche, auf die es hinausläuft: Geldschöpfung durch Kredit. Wir werden jetzt gleich Schritt für Schritt durchgehen, die ganze Sendung heute. Warum und wie das geschehen hat, damit es diesen Gesetzen folgen kann. Also wie kann etwas mehr werden außerhalb des Tausches, das aber nur innerhalb des Tausches eigentlich existieren kann? Warum geht es durch Kredit? Vielleicht sagen wir erstmal zwei, drei Sätze, wie Geldschätzung funktioniert auf der ersten Ebene und erklären es dann weiter.
Die Geldschöpfung durch Kredit, tatsächlich, hatten wir ja auch schon beschrieben. Trotzdem, das ist wichtig genug. Können wir ruhig nochmal kurz rekapitulieren. Indem jemand, zum Beispiel eben jetzt ursprünglich sozusagen eine Zentralbank, einer Geschäftsbank, einen Kredit einräumt, vergibt, wird Geld geschöpft. Es ist eine Zahlungsverpflichtung, die da beide eingehen, also die kreditgebende Bank übernimmt es, dieses Guthaben, das sie als Kredit vergeben hat an eine Geschäftsbank, tatsächlich eben als Geld zu bedienen. Und wir haben dann dieses seltsame Wunder, auch ein Kredit ist ja ein Nullsummenspiel, insofern als das, was der eine gegeben hat, der andere genommen hat, bekommen hat und aber zurückzahlen muss. Und wenn es zurückzahlt, ist es gleich Null. Also es hebt sich rechnerisch auf und trotzdem ist eben dieses Wunder, dass in dem Kredit das Geld, das dann gebraucht wird, vorweggenommen werden kann. Es ist eine Vorwegnahme des noch zu gebrauchenden Geldes. Und das geht eben beim Geld. Und da ist eben noch dieses andere Wunder im Spiel, dass eben hier ein Plus-Minus plötzlich als doppeltes Plus erscheint, solange der Kredit eben läuft.
Genau. Darauf gehen wir auch noch tiefer ein mit den Plus-Minus, die in der ersten Folge unseres Projektes die Leute verwirrt hat. Erstmal ganz, ganz wichtig, was wird da nachgebaut? Da wird eine Form tatsächlich nachgebaut, wenn wir es nur metaphysisch vorgehen wollen. Geld als reines Tauschmittel ist ein Nichts. Und die Geldschöpfung ist tatsächlich aus dem Nichts. Ein Nichts wird aus dem Nicht geschöpft, aus dem Nichts geschöpft. Und Geld als reines Tauschmittel ist nur als gesellschaftliche Beziehung denkbar. Es hätte sonst, weil es ein Nichts ist, überhaupt kein Halt in irgendetwas. Weil der eine ist anerkannt, kann es nur existieren. Auch hier ist es ein gesellschaftliches Verhältnis, womit Geld geschöpft wird, das Verhältnis zwischen Kreditnehmerin und Kreditgeberin. Auf Knopfdruck, genau wie du es beschrieben hast, du kommst her zu mir, ich spiele jetzt wieder mal die Bank und sagst, hey, ich möchte 100.000 Euro. Ja, warum? Keine Ahnung, willst du vielleicht Waffen kaufen? Vielleicht aber auch einfach nur Grund und Boden, ein kleines Häuschen, wir wissen es nicht. 100.000 Euro sagst du und ich sage einfach, wird dir gewährt. Damit passiert Folgendes, dein Bankkonto wird 100.000 Euro gutgeschrieben und zugleich wird eben, darauf gehen wir auch später nochmal genauer ein Schuldschein ausgefüllt, also sprich ein Darlehenskonto eröffnet, in dem du mir 100.000 schuldest. Und jetzt kannst du mit diesen 100.000 sofort kaufen gehen. Und ich glaube, das ist auch schon die Überleitung zum zweiten, wenn du einverstanden bist, dass hier Geld als Wert geschöpft ist.
Das ist jetzt nötig, genau zu überlegen, was diese reine Zahl, die da schnell auf Knopfdruck entsteht, was die überhaupt zu Geld macht, nämlich zu etwas, was Wert darstellt.
Also kommen wir zum zweiten Teil. Geld wird als Wert geschöpft. Lass uns nochmal rekapitulieren, was Geld als Wert ist und warum es so wichtig war, dass wir das auch nochmal in die Welt bringen. Also zunächst, Wert ist eine reine Zahl, ein reines Quantum, das die Power hat, sich gegen Waren einzulösen, das also Kaufkraft hat. Das hat Geld als reines Tauschmittel. In der Tat, das ist eine reine Zahl und es kann sich gegen Waren einlösen lassen. Insofern ist Geld die Mutter aller Werte, der Wert schlechthin, der Mutter-Alien. Geld ist gleich Wert, das ist identisch. Trotzdem brauchen wir das Wort Wert, denn es passiert jetzt was. Weil nun alle Waren nicht mehr sich aneinander irgendwie abschätzen lassen müssen, also als Qualitäten verglichen werden, wie in den Tausch zuvor, werden Waren jetzt mit was gleichgesetzt? Mit Geld und damit mit Wert. Und damit erhalten Waren Wert. Und damit ändert sich alles.
Wert haben wir dann eben auf zwei Seiten. Nochmal ganz Ganz klar, also Wert kommt überhaupt nur in die Welt in Form von Geld. Es gibt nicht vorher schon Werte in den Waren, sondern eben Geld kommt auf als diese quantifizierte Zugriffsmacht auf Ware. Und Waren eben in Gleichsetzung mit diesem Geld im Tausch werden damit erst auch zu Werten. Aber tatsächlich, damit besteht eben der Wert in Form von Geld und hineingedacht und der Sache nach ebenso behandelt in den Waren.
Und vielleicht erst eine kurze Anmerkung. Das ist natürlich Ideologie. Das ist notwendig falsches Bewusstsein, dass Waren Wert hätten. Ja? Das müssen wir einfach auch mal feststellen. Ja. Nur, sofern sie so behandelt werden müssen, ändert sich das, was in der Gesellschaft zu tun ist. Denn insofern alle Waren als Wert behandelt werden, bedeutet es ja auch, dass ich, wenn ich Waren erwerbe, sie mit Geld gleichzusetzen haben, sie haben Kosten. Und wenn ich sie verkaufe, sind sie wieder mit Wert gleichzusetzen. Sie sollen Einnahmen erbringen. Und was heißt jetzt Gewinn? Gewinn ist genau das, deswegen Wertgesetz. Die Einnahmen müssen die Ausgaben übersteigen.
Ja, das Wertgesetz. Mehr einzunehmen, als man ausgegeben hat. Das stellt sich ja bei dem Geldwert so dar für den Käufer, dass er für die Ware das eben zahlen muss, was ein anderer dafür verlangt. Der Verkäufer, der Unternehmer und so weiter. Er hat das zu bezahlen, was der andere fordert und zahlt das für die Ware. Für ihn scheint also das, was er ja da zu zahlen hat, ganz einfach nur für ihn berechnet sich das auf die Ware hin. Für denjenigen, der den Preis festsetzt, der also festsetzt, wie viel Wert diese Ware darstellen soll, stellt sich das anders dar. Der muss jetzt die Ausgaben, die er da berechnen muss und die er eben mit seinen Einnahmen übersteigen muss, er muss diese Ausgabe jetzt nicht speziell mit dieser einen Ware verbinden, die der Käufer dann bezahlt. Für ihn kommt es nur insgesamt darauf an, für ihn als Geldsubjekt. Ich muss mit sämtlichen Ausgaben in der Lage sein, ein größeres Einkommen, also größere Einnahmen zu verzeichnen. Und das bezieht sich sozusagen nur auf mich als Geldsubjekt. Und wie ich das jetzt auf die einzelnen Waren verteile, ist meiner Überlegung überlassen, wo ich halt dann ausrechnen muss, ja, wie viel kann ich erwarten, dass jemand dafür zahlen will? Ist es vielleicht gerade gut, irgendwie eine Ware teurer zu verkaufen, weil sie dann lieber gekauft wird, weil sie dann umso kostbarer erscheint und so weiter. 100.000 verschiedene Überlegungen. Aber da jedenfalls ist dieses Verhältnis eben von Geldwert und Warenwert zusammengebunden, verknüpft in diesem Gesetz. Ein Gesetz, das, Achtung, im Einzelfall nicht auf die einzelne Ware, in der einzelnen Ware irgendwie zu finden ist, sondern in eben diesem gesellschaftlichen Verhältnis, das es für denjenigen, der zu Geld kommen muss, darstellt, nämlich insgesamt Ausgaben, also etwas, was er anderen als Einnahmen zugutekommen lässt, mit den eigenen Einnahmen
zu übersteigen. Genau, also vielleicht zwei Beispiele ganz kurz, Eske. Mediamarkt, typisches Ding. Mediamarkt hat immer so unfassbar tolle Angebote, die sich überhaupt nicht rechnen könnten für Mediamarkt. Ja? Aber sie tun sie doch, weil sie die ganzen anderen kleinen Teile viel teurer verkaufen. Ja, nur als ein Beispiel. Da gibt es das wunderbare Angebot für einen Computer, für einen Laptop, für was auch immer. Aber das Zubehör ist dann teuer. Oder, ganz wichtig, eben mit dem Wertgesetz. Das heißt immer, ich muss mehr Geld einnehmen, als ich ausgegeben habe. Ja, auch das, was die heutige Sitzung ja durchfährt. Also ich kann ja auch mir für lange Zeit Geld leihen. Ja, ist auch eine Form von Geldeinnahme. Dazu kommen wir auch. Und damit hat es das auch überstiegen. Nur, die Gesamtgesellschaft muss diese Rechnung anstellen. Die Waren kommen in diesen Strudel des Wertgesetzes hinein. Insofern muss eine Geldschöpfung Wert nachbilden. Jetzt gehe ich nochmal ein Stück zurück, das wolltest du ja vorher sagen. Dieses ganz Grundsätzliche, nochmal, was ist Wert? Wenn man es nur mathematisch denken würde, könnte man überlegen, Geldwert ist 1,437 irgendeine Art von Zugriffspower. Ja? Diese Einheit gibt es nicht. Sondern das ist eher so wie im Deutschen der Begriff, also der Greif, das Greifen auf eine Warenmenge. Also der Wert des Geldes bedeutet, wie viel kann man an Waren bekommen für Geld? Dass man überhaupt Waren bekommen kann für Geld. Also diese Power des Zugriffs auf die Dinge. Und natürlich muss Geld als Wert geschöpft werden. Und jetzt gibt es zwei Dinge an der einen Stelle zu sagen. Das eine ist, indem Geld als reines Tauschmittel geschöpft wird, ist sehr ununterschieden gleich. Also man sieht ja dem Geld auf dem Konto nicht an, ob es frisch geschöpftes ist, ja, wie frisch gezapftes Bier, riecht besser und schmeckt besser, oder ob es sich schon hundertfach bewährt hat in Kaufen und Verkaufen. Es wird also sofort als Wert geschöpft. Das heißt, formlogisch ist das klar. Nur, warum sollten es die Menschen akzeptieren? Nur, warum sollte man auf einmal diese Möglichkeit, das ist ja auch furchterregend, diese Vorstellung, ja, dass man Geld eingenommen hat, das für bestimmte Waren zu kaufen war, also oder für bestimmte Waren einsetzen konnte, und auf einmal würde unbändig mehr Geld geschöpft werden. Ist ja furchtbar. Also wie kann es denn gelingen, dass Geld als Wert geschöpft wird? Auch darauf möchte ich gerne noch ein bisschen mit dir eingehen, wenn du einverstanden bist.
Ja, das ist natürlich grundsätzlich genau die Angewiesenheit der ganzen Gesellschaft auf dieses Tauschmittel. Mhm. Wenn es also geschöpft wird, das, was alle brauchen, und zwar in genau der Funktion, in der es eben geschöpft wird, dann führt diese Angewiesenheit, diese Notwendigkeit dazu, dass es eben anerkannt wird. Nur jetzt eben diese weitere seltsame Tatsache, wir haben dann eben jetzt nicht einen Euro in einer angebbaren Menge an Zugriffsmacht. Es gibt sozusagen keine Substanz, Zugriffsmacht, die sich da in irgendeinem Zahlenwert abbildet, in einer Währungseinheit. Sondern, jetzt machen wir mal ein Beispiel, ein Pfund Tomaten kostet am einen Tag 3,99 und am nächsten Tag Sonderangebot 1,50, und das heißt, in dem Moment hat sich der Wert des Geldes gemessen an der Ware, die dafür zu kaufen ist, nämlich die Tomaten, das Pfund Tomaten, erhöht. Ja? Also so banal das ist, wir würden jetzt natürlich niemals sagen, aha, jetzt ist das Geld plötzlich mehr wert, aber insgesamt, der ganze Geldwert ist immer nur in einzelnen Warenpreisen überhaupt gegeben, und der kann sich bei der einen Ware sehr stark ändern, also wie viel ich für 100 Euro eben an der Ware Tomate eben kriege, während die Ware Auto umgekehrt entweder gleich bleibt oder da muss ich mehr dafür zahlen. Das heißt also, meine Kaufkraft, was Autos anbelangt, sinkt, oder was auch dieses spezielle Auto anbelangt, sinkt. Also hier scheint völlige Anarchie zu herrschen, also weil ja wirklich jede einzelne Ware mir immer vorführt, Achtung, meine Kaufkraft ist jetzt momentan so, jetzt eventuell weniger, jetzt eventuell mehr. Und derjenige, der diesen Preis verlangt, vorausgesetzt, ich bin bereit, ihn auch zu bezahlen oder fähig, den zu bezahlen, jeder, der deinen Preis bestimmt, verändert damit oder bestimmt damit, wie viel Wert Geld hat, aber natürlich nur in Bezug auf die Ware. Und was da eben anarchisch erscheint, bekommt nur dadurch dann wiederum seine Festigkeit eben, da diese Preise nicht völlig anarchisch festgelegt werden, sondern eben nach dem Wertgesetz, das nur bei der einzelnen Ware sehr zufällig sein kann, so wie du es eben jetzt Beispiel Mediamarkt gezeigt hast.
Also es ist die Anarchie des Krieges. Also ganz, ganz wichtig, die Anarchie des Krieges. Es ist, wenn man das verabsolutiert, eine Seite für sich nimmt, das ist tatsächlich immer falsch. Also Geld verliert nicht einfach so an Wert oder eine Ware auch nicht, sondern ist immer in der Beziehung zueinander. Also das Spiel könnte man ja zu Ende führen und sagen, nee, eine Ware ist halt wertvoller geworden. Na klar, wenn eine Ware wertvoller geworden ist, muss man mehr Geld bezahlen. Ist jetzt das Geld weniger wert? Quatsch, das ist eine Relation. Aber wie kommst du zu dieser Relation? Die Feststellung von Preisen. Der Verkäufer muss danach trachten, dass es ihn mehr einbringt, als es ihn gekostet hat, sonst geht er pleite. Heißt aber nicht, dass es gelingt. Das ist der Imperativ des Kapitals. Und der Käufer muss natürlich gucken, dass es so günstig wie möglich ist. Vor allem dann, was du ja vorher auch gesagt hast, wenn ich praktisch wiederum eine Gewinn-Verlust-Rechnung später anstellen muss, wenn ich etwas eingekauft habe. So, der Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen Subjekten der Geldgesellschaft, je nachdem, wer wo wie die Macht hat, ja, also der Verkäufer oder die Verkäuferin, der Käuferin, gehen die Preise in die oder in die Richtung. Oder je nach Strategie in die und die Richtung. Also verändert sich innerhalb des Tausches der Wert. Nur die Grundfrage nochmal zurück, Eske, das ist mir das, wo ich nicht will. Wie kann man denn allen Ernstes außerhalb des Tausches Geld schöpfen als Wert, sprich als etwas, das sofort Zugriff hat auf die Welt? Das gelingt ja auch nicht immer. Nicht alle Währungen, die eben auch als Wert geschöpft werden, gelingen. Aber es gibt sehr wohl eine Tendenz in der Geschichte des Kapitalismus, wohin die Reise geht. Und zwar die, dass Geld dann als Wert besonders leicht zu schöpfen ist oder besonders erfolgreich zu schöpfen ist, wenn es staatlich protegiert ist. Ich nenne es mal so. Was heißt staatlich protegiert? Das sogenannte gesetzliche Zahlungsmittel. Das heißt, ein Staat führt ein Zahlungsmittel ein, zum Beispiel den Euro, die D-Mark, was auch immer. Und nun verpflichtet er alle Händlerinnen, in dieser Währung Zahlungen akzeptieren zu müssen. Er verpflichtet die. Er zieht Steuern ein in dieser Währung und versucht auf die Art und Weise schon mal diese Schöpfung einer reinen Zahl zu Wert, ja, auf die Art und Weise diese Schöpfung voranzubringen.
Das ist das eine, die Macht, also die Zugriffsmacht, die eine reine Zahl darstellt, nämlich eben Geld, die muss schon real auch irgendwie durchgesetzt sein. Natürlich besteht sie real an dem Bedarf, an der Notwendigkeit, die der eine solche Gesellschaft unterliegt, auf das Tauschmittel zugreifen zu können, aber damit das dann wirklich auch so funktioniert und beibehalten wird, da braucht es diese äußere Macht auf jeden Fall. Aber noch etwas anderes braucht es ja, wenn wir Geld schöpfen müssen, wenn wir das Geld vermehren müssen, um damit uns mit Waren zu versorgen, dann muss eben auf der anderen Seite, auf der wahren Seite, auf der Seite vom Wert, tatsächlich auch ein Mehr entstehen. Das heißt, wir kommen von der Notwendigkeit, Geld zu schöpfen, zu der anderen auch, dass die Warenschöpfung noch ausgeweitet werden muss. Nach anderen Gesetzen, sei es sehr wohl anderen Gesetzen als das Geld, ja? Also Geld schöpfen wir als Kredit. Eine Ware kann man nicht als Kredit schöpfen. Das heißt, wir kommen in eine völlig andere Logik der Vermehrung, aber eine Vermehrung, ein Zwang zur Vermehrung, zur Erweiterung, haben wir auf Seiten der Waren auch aufgrund dieses Imperativs, der auf dem Geld lastet oder vom Geld ausgeht.
Und das ist ja dann Staffel 5. Wo wir uns genau damit beschäftigen, ja. Wo die Ware hat ja eine doppelte Aufgabe. Sie muss ja einerseits in ihrer Gegenständlichkeit produziert werden. Sie fliegt immer heraus aus der Zirkulationswelt, wird sehr konsumiert. Und zugleich muss sie aber einen Mehr an Wert einbringen. Das ist ein sehr kompliziertes Unterfangen. Da kann man auch viel von Karl Marx lernen, aber wir gehen da noch weiter. Ich will nochmal auf den Punkt zurückkommen, den du gerade gesagt hast. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das hat mir sehr gefallen, dass du gesagt hast, naja, wir haben ja beides zugleich. Wir haben auf der einen Seite, geht es darum, in irgendeiner Art und Weise Geld schöpfen zu müssen, ein Mehr an Geld bereitstellen zu können in unserer Gesellschaft und damit irgendwie etwas zu tun, wie es als gesetzliches Zahlungsmittel verpflichtend in die Welt zu bringen. Aber das reicht nie aus. Wir brauchen auf der anderen Seite die Notwendigkeit und die Möglichkeit, dass aus Geld mehr Geld werden kann innerhalb des Tausches. So, das heißt, nur wenn es die Tauschgesellschaft gibt, kann Geld auf die Art und Weise geschöpft werden. Und das ist theoretisch relevant, also vielleicht Fußnote an all diejenigen. Modern Monetary Theory behandelt den Weg, wie Geld als gesetzliches Zahlungsmittel in die Welt kommt und uns verpflichtet, aber es missversteht, dass es immer schon voraussetzt, dass es diese Tauschgesellschaft geben muss. Wir denken beides zusammen. Wir denken beides zusammen. Und noch eine Fußnote, wenn du mir erlaubst, Eske. Die moderne Geldschöpfung, die wir ja auch wirklich in dieser Staffel behandeln wollen, ist ein Entwicklungsprozess von 400 Jahren. Es hat lange gedauert, bis es dorthin gekommen ist. Und natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, immer wieder Zusammenbrüche von Währungen. Es gibt immer wieder auch Alternativwährungen. Wir hatten ja zum Beispiel in der Bitcoin-Folge von El Salvador gesprochen, die ja zum Beispiel zwei Währungen zugleich hatten, eine Zeit lang. Zwei gesetzliche Zahlungsmittel, Dollar, also gar nicht der eigene, und auf der anderen Seite Bitcoin. Aber diese Phänomene sind kein Widerspruch in das, was wir hier entfalten, sondern ganz im Gegenteil, es sind Randphänomene, die sie dann wiederum an anderen Währungen bedienen müssen.
Wir sprechen ja jetzt hier ständig davon, Geld wird mehr, muss deswegen geschöpft werden und alles das ist ja zusammengefasst seine Funktion, die Funktion des Geldes als Kapital. Das heißt, wenn Geld geschöpft wird, wird Kapital geschöpft. Denn, schon in der Schöpfung dieses Geldes als Kredit liegt die Notwendigkeit, dass das geschöpfte Geld zu mehr Geld wird oder eben, dass zumindest versucht wird, aus diesem kreditierten Geld mehr Geld zu machen. Warum? Ganz einfacher Zusammenhang zunächst. Also die Geschäftsbank, die jetzt bei der Zentralbank eben diesen Kredit eingeräumt bekommt, fangen wir mal da an, das gilt für jeden anderen Kredit auch, hat jetzt also diese kreditierte Summe, muss die zurückzahlen. Diese Summe wird sie also wieder einbüßen. Aber sie kann natürlich diese Summe einsetzen jetzt. Sie kann ja über diese Summe verfügen und das hat nur Sinn, eine Summe einzusetzen, wenn dann eben das Einsetzen dieser Summe zu mehr Geld führt. Es gibt den Zwang für denjenigen, der da eine Summe eben aufnimmt, mit diesem Geld Gewinne zu erwirtschaften. Das heißt, diese Summe, die als bloße reine Zahl genommen wird, muss erwirtschaftetes Geld abwerfen, muss Geld erwirtschaften. Ja, erwirtschaftetes Geld ist auch kein anderes Geld als das kreditierte, aber eben per Erwirtschaftung muss sich diese Summe bewähren, indem es im Umgang, im Austausch mit Waren eben zu einem Gewinn führt. Das zeigt sich schon sozusagen in der Schöpfung des Geldes als Kredit, die Notwendigkeit, dass es als Kapital fungiert, nämlich zu mehr Geld führt.
Also das ist ja die Wiederholung des Imperativs. Also Geld als geschöpftes Geld baut so perfekt Geld nach. Warum ist es dieser Imperativ des Kapitals, der darin besteht, aus Geld mehr Geld zu machen, wenn ich dir diese 100.000 leihe als Bank? Wir können es wirklich auch auf der Ebene des Buchgeldes machen, wie du es gesagt hast, ganz genau. Und du willst dir dafür Waffen kaufen, ne? Weil du, keine Ahnung, irgendwelche Ländereien überfallen willst, um Beute zu machen. Auch damit kann man Geld machen, meinetwegen. Oder machen wir es friedlicher, du kaufst dir irgendwelche schönen Landgeräte und möchtest hier Biopflanzen anbauen. Die 100.000 Euro musst du mir zurückzahlen. Ne? Das ist so, du musst sie mir zurückzahlen. Und nicht nur das. Wenn du davon irgendwie leben willst, musst du ja noch Gewinne machen mit den 100.000. Und übrigens, ich will auch Gewinne machen. Das heißt, du musst auch mir noch was zahlen, den sogenannten Zins. Das heißt, das Verrückte ist, Geld wird insofern als Kapital geschöpft, und zwar schon doppelt, dass es einerseits sofort ein Gewinn ist, ist Geld, das vorher nicht da war. Du verfügst jetzt über Geld, ohne dass du es schon gewonnen haben musst. Es ist also jetzt schon gewonnen und zugleich ist es der Imperativ in der Zeit, du musst den Gewinn aber später noch bewähren. Ist nur eine Vorwegnahme. Du musst all das, was du jetzt gewonnen hast, nochmal gewinnen und sogar noch mehr. Insofern kommt Geld in seiner Schöpfung schon als Kapital in die Welt.
Nur weil es als Kapital in die Welt kommt, unterliegt es dem Druck, sich als Wert bewähren zu müssen. Jetzt einfach nur mal Gedankenspiel. Wenn jetzt ein geschöpftes Geld nicht mehr werden müsste, wenn man nicht da das einsetzen müsste, um Gewinne zu erzielen, wäre überhaupt kein Druck drauf. Man könnte, dann wäre es wirklich völlig gleichgültig, ob diese Summe jetzt besteht oder nicht. Man kann sie ausgeben und jeder hätte insofern dann beliebig Möglichkeiten, Kredit zu machen und das Geld erstmal gleich auszugeben. Und damit wäre aber der Druck, Waren dafür zu geben, gleich null. Denn ich stehe einer beliebigen, einer völlig frei verfügbaren Masse an Geld gegenüber und der soll ich meine Waren hinschmeißen. Ich komme da nicht dazu. Da muss man also nicht mal mit der Logik anfangen, ist es dann zu viel Geld unterwegs. Nein, es ist einfach Geld, auf dem kein Gewinndruck lastet. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Das Geld als Wert fest ist, das ist auch sozusagen starkes, wie sagt man, festes Geld oder starkes Geld.
Die Härte einer Währung.
Härte, die Härte ist es.
Schmiede die Härte, Goldschöpfer. Ja. Schmiede die Härte. Und wie schmiedet man die Härte? Einerseits durch Erzeugung von Knappheit im Konkurrenzkampf in der Tauschsphäre. Ich gebe dir nur so viel, ich dir geben muss. Ja, sei es jetzt Geld oder sei es Ware. So, damit ist dieser Zugriff ein beschränkter, eine Härte. Und das Zweite, die Härte wird nochmal kopiert bei der Geldschöpfung. Tut mir leid, dass ich eingesprungen bin gerade, aber ich hatte Lust zu. Nein. Wie wird sie kopiert? Ja, durch neuerlichen Konkurrenzkampf, durch neuerliche Knappheit, die erzeugt wird. Du kriegst das Geld nur, wenn du es zurückzahlst. Du kriegst es nur, wenn du es erwirtschaftest, und zwar mit Gewinn. Deswegen übrigens jetzt auch, wenn wir jetzt soziologisch oder volkswirtschaftlich mal gehen und nicht eben nur betriebswirtschaftlich, deswegen hat sich das ja auch viel mehr bewährt. Genau was du ja gesagt hast, Eske, könnte man beliebig Geld irgendwie nachdrucken. Wenn die Menschen irgendwann sagen, nee, sorry, dafür gebe ich eben genau die Waren nicht, weil es ist nicht klar, ob ich mit diesem Geld später noch, weil es beliebig vermehrt wurde, die gleiche Menge an Waren wieder einkaufen kann. Das Geld würde den Wert verlieren. Aber indem es so nachgebildet wird mit dieser Härte, dass es nochmal erwirtschaftet werden muss, wird es viel eher seinen Wert behalten in der Tendenz. Das ist nicht vollkommen durchschaut durch alle, aber deswegen setzt sich das durch. Praktisch wie Darwinismus. Welches ist das härtere und stärkere Geld? Na klar, das mit Kredit geschöpft wird.
Das sehen wir am besten eben auch, wenn wir an die sozialistischen Länder denken, bei denen das Geld leider nicht abgeschafft worden war, sondern nominell beibehalten, aber wo der Konkurrenzdruck auf dem Geld aufgehoben wurde. Es wurden ja Preise festgelegt und da konnte man also mit den Preisen konnte man dann keinen Gewinn machen. Aber es gab immer genug Geld. Das war ja dann eben die Situation, jeder hatte eigentlich Geld und hatte nur keine Möglichkeit, es auszugeben. Das heißt, da war insofern leeres Geld geschöpft, ohne Gewinndruck. Und das hat was zur Wirkung. Es gibt in diesen Ländern dann zwei Formen von Geld. Die eine, sozusagen die Binnenwährung, die letztlich eben nicht Geld ist, weil auf ihr dieser Gewinndruck nicht lastet und sie ihr Wert sozusagen wie Schwamm ist. Und dann eben harte Währung, nämlich das Auslandsgeld, dasjenige Geld, das aus Ländern kommt, bei denen dieser Gewinndruck herrscht. Das war harte Währung. Und das andere waren eben dann Alu-Chips. Das hatte schon wirklich was eben von bloßen Bons, die da vergeben wurde. Und daran, das ist der beste Beweis, wie der Konkurrenzdruck, der durch den Gewinnzwang, der sich in dem Gewinnzwang nochmal im Aus lebt, und der da zugreift in dem Gewinnzwang, weil der Gewinne nur in der Konkurrenz dann zu erstreben sind, wie dieser Konkurrenzdruck, der Druck auf dem Geld, Gewinne zu machen, dann zu einer harten Währung führt, zu einem Geld, das seinen Wert bitte behält. Das kann natürlich auch schiefgehen. Ja? Das mit den Gewinnen kann ja schiefgehen. Und dann hat das auch durchaus seine Auswirkungen auf den Wert. Es ist ja nicht so, als ob man dann sozusagen automatisch immer das so hinkriegen würde. Das ist damit nicht gemeint. Aber eben der Tendenz nach, es braucht diesen Gewinndruck auf dem Geld, damit es als Geld, als Wert
genau besteht. Und in sozialistischen Ländern, die nominalsozialistischen Ländern, möchte ich sagen, für mich sind es keine sozialistischen Länder gewesen, nominalsozialistischen Ländern, die haben auch keine Geldschöpfung per Kredit gemacht in der Regel. Ja? Das ist nicht nötig. Ja. Und umgekehrt, deswegen finde ich das Beispiel großartig, Eske, genau richtig, dass du es immer gebracht hast. Und umgekehrt, sobald die nominalsozialistischen Länder in den Kapitalismus einsteigen, kannst du die Uhr danach stellen, dass Stück für Stück das Geldschöpfungssystem auch ein echtes Geldschöpfungssystem wird, also nach Kredit. Ja? China, bestes Beispiel. Das ist wirklich super interessant, wie sie am Anfang noch die Innenwährung oder Binnenwährung, wie du es genannt hast, noch schützen. Alle Deviseneinnahmen müssen abgegeben werden an der Zentralbank. Dafür gibt es nach einem festen Verrechnungssatz den Yuan. Und Stück für Stück wird aber auch der Yuan nach außen handelbar und nach innen als Kredit geschöpft. Also wirklich Stück für Stück. Könnt ihr alles nachlesen. Daran sieht man das. Eske, ich habe jetzt 2-3 Sachen noch im Kopf, die mich wirklich nochmal umtreiben, die mir wichtig sind. Das eine ist, bevor wir es vergessen, du hast vorher so wunderbar noch gesagt, relativ am Anfang, das passt jetzt nicht hundertprozentig hier hin, aber ich möchte es trotzdem nochmal erwähnen. Du hast am Anfang gesagt, weil Geld ein reines Tauschmittel ist, löst es sich in sich immer auf, ist praktisch ein Nullsummenspiel und das Gleiche passiert beim Kredit. Der Punkt ist mir nochmal wichtig, denn was heißt, es passiert beim Kredit? Beim Kredit passiert Folgendes: Sobald ein Kredit zurückbezahlt wird, hat sich dieses Geld auch wieder aufgelöst. Ja, das ist unfassbar verrückt. Man könnte jetzt glauben, wie schön ist das denn? Der Eske hat jetzt mit seinen Waffen, die er kaufen konnte, durch meinen Kredit sehr schöne Beute gemacht. Ja, alle freuen sich, außer die, die überfallen wurden. Und er zahlt mir das Geld zurück und wir denken, wow, toll, ist so. Du hast erwirtschaftet, ey, Erfolg. Ich kriege mein Geld zurück, ey, Erfolg. Gesamtwirtschaftlich ist das ein Problem, weil die Geldmenge hat sich wieder reduziert. Jeder Cent, der zurückbezahlt wird eines Kredites, reduziert wieder die Geldmenge. Wenn wir also wissen, dass eine Geldmenge sich stetig erhöhen muss, damit überhaupt dieser Imperativ des Kapitals, aus Geld mehr Geld zu machen, möglich ist, also wenn das die Bedingung der Möglichkeit ist, stetige Erhöhung von Geldmenge, folgt daraus die Notwendigkeit einer stetigen Erhöhung einer Kreditmenge.
Und da will ich auch noch einen Punkt anbringen. Wir erhöhen ständig notwendig die Geldmenge durch Kredit, durch die Vorwegnahme von Geld, das dann eben sich zu erwirtschaften hat. Und damit ist Geld vorweggenommen als Notwendigkeit, weil ja sonst eben dieses Tauschgeschehen über das reine Tauschmittel immer dieses Nullsummenspiel ergibt. Es wird vorweggenommen, ein Mehr. Dieses Mehr aber wird ja eingespeist in diesen Tauschkreislauf und unterliegt derselben Wirkung, die das eben hat mit dem Geld. Also da ergibt er dann wieder, dass wenn es ausgegeben wird, ist es zwar die Einnahme von jemandem, aber auf der anderen Seite wieder ausgegeben. Das heißt, es gibt wieder das gleiche Nullsummenspiel berechnet in dem reinen Tauschmittel, nur eben auf höhere Stufenleiter oder halt in größerem Umfang in dieser erweiterten Geldmenge. Die erweiterte Geldmenge nimmt etwas voraus, also die Erweiterung nimmt eine Geldmenge voraus, wird aber dann Teil dieses ganzen Kreislaufes und braucht deswegen weitere Vermehrung. Ja, also hier haben wir, muss uns klar sein, sozusagen diese eine Vermehrung des Geldes durch Kredit genügt nie, sondern die wird eingespeist und dann braucht es die weitere Erweiterung, immer noch mal weiter.
Ja, absolut. Und ich meine, auch das wieder Anwendung auf Realität, Erklärung von Realität. Krise bedeutet im Kapitalismus, dass der Imperativ sich gesamtgesellschaftlich nicht erfüllen kann in einem bestimmten Moment oder in einer bestimmten Phase. Also sprich, dass gesamtgesellschaftlich keine Gewinne gemacht werden. Es gibt viele Gründe für Krise und eine ist eine sogenannte Kreditklemme, wie es so schön heißt. Also sprich, dass die neu gemachten Kredite in ihrer Summe weniger sind als die gerade erfolgreich zurückbezahlten. Sei es, dass die Kreditgeberinnen auf einmal skeptisch sind, nicht dran glauben oder Probleme haben. Ja, können auch Banken können in die Krise kommen, dann hast du da ein Thema. Oder die Kreditnehmerinnen nicht dran glauben, dass sie es zurückbezahlen können. Kapitalismus kommt in die Krise, wenn nicht die Kreditwirtschaft aufblüht, immer weiter aufblüht, immer mehr wird. Und insofern auch nochmal ganz wichtig für die Theorie. Wir haben vorher die Modern Monetary Theory kurz auch kritisiert, dass sie glaubt, der Ausgangspunkt sei das Geld. Nee, es setzt immer die Tauschgesellschaft voraus. Ja? Also der Ausgangspunkt sei die Geldschöpfung. Umgekehrt aber, wenn man jetzt nur von der Tauschgesellschaft aus denken würde, im Sinne von, es müssen immer die Waren erst erfolgreich verkauft worden sein, so wie es zum Beispiel Karl Marx denkt, die müssen erstmal produziert, dann gibt es Wert und dann dieser Wert wird dann irgendwie zu Geld. Also Geld ist immer schon vergangener, produzierter Reichtum, ja, von Waren. Nee, umgekehrt. Die Geldmenge muss sich per Kredit erst erhöht haben können, damit es überhaupt funktionieren kann. Das setzt es logisch voraus. Insofern ist das hier auch nochmal theoretisch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Das ist doch ein schönes abschließendes Stichwort, die Krise. Nämlich der Punkt, wo diese notwendige Bewegung, Geld zu schöpfen, Geld zu vermehren, in Schwierigkeiten kommt. In Schwierigkeiten kommen kann und eventuell eben diese ganze Bewegung abbricht in eine Krise, weil die Gewinne ausbleiben, weil das Erwirtschaften von vorweggenommenem Geld nicht gelingt. Ich würde sagen, hiermit rundet sich diese erste Folge.
Ja, fun. Wunderbar, Eske. Und ihr könnt euch jetzt freuen, wir werden uns jetzt nochmal 4 Folgen genau rund um das ganze Thema Geldschöpfung beschäftigen, etwa in der übernächsten Folge, wenn es um die Geschichte und Entstehung und Entwicklung der Zentralbanken geht, da gehen wir nochmal ganz tief rein in die Art und Weise, wie Geldschöpfung gemacht wird. Nächste Folge ab wie immer, Welten ohne Geld. Worauf können wir uns da freuen, Eske?
Ja, ist natürlich etwas widersprüchlich. Geld schöpfen in einer Welt ohne Geld heißt natürlich, da wird gar nichts geschöpft. Wir werden uns also anschauen, was heißt die Schöpfung von den Dingen, die wir eben heute fälschlicherweise so rasch als Geld deuten. Gold, Silber, Kauri, eine Münze im Mittelalter, die werden wir uns mal auch vor allem anschauen, den Denar. Was heißt es, wenn der geschöpft wird und was wird da vor allem dann geschafft?
Ja, wunderbar. Ich freue mich da sehr drauf, weil das gerade diese Abgrenzung zu Welten ohne Geld macht nochmal den Blick klar. Das ist auch eine wunderbare Form von Ideologiekritik. Freue ich mich sehr drauf, Eske. Du wirst die Folge hauptsächlich für uns dann vorbereiten. Damit beenden wir die heutige Folge. Das waren die Money Profiler.
Wir sind hinter dem Geld her, weil wir uns seiner Übermacht nicht einfach beugen wollen.
Wenigstens wollen wir uns davon nicht dumm machen lassen.
Wir danken unseren Freundinnen vom Moneylab für die vielen fruchtbaren Theoriediskussionen. Großen Dank auch an Herrn Falschgold, unseren geduldigen Produktionsleiter, und insbesondere an die Sunflower Foundation Zürich, die unsere Arbeit schon viele Jahre begleitet.